Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 3. Februar, 20 Uhr und 4 Minuten genau. Ihr hört jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Ja, und obwohl noch offiziell Winterpause ist und wir deswegen in der vergangenen Sendung keinen Live-Studio-Gast da hatten, haben wir gedacht, wir bringen euch heute mal zur Abwechslung wieder einen mit. Unser Studiogast am heutigen Abend ist Walter Brath, seines Zeichens Trainer des SV Waldhof. Hallo Walter.
Ja, freue mich, dass ich da bin.
Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wie immer habt ihr vorab schon sehr, sehr viele Fragen gestellt. Vielen Dank dafür. Natürlich könnt ihr auch live während der Sendung anrufen und dem Walter selbst eure Fragen stellen unter der 0621 für Mannheim 33939801. Dann landet ihr direkt hier bei uns im Studio und könnt eure Fragen selbst loswerden. Ja, und entgegen aller Gewohnheit frage ich jetzt nicht den Dasch, ob er schon eine Frage vorbereitet hat. Dem sage ich jetzt, dass er sich schon mal eine überlegen darf. sondern ich wollte einfach mal damit anfangen, mit Statements, die auch so von euch kamen, weil das sonst ein bisschen untergeht in der ganzen Fragerei, nämlich Statements, die an unseren heutigen Studiogast gerichtet sind. Ich lese einfach mal ein paar vor. Da sagen die Fragesteller Danke oder Glückwunsch oder ich möchte betonen, dass ich mit Walter Prats Arbeit sehr zufrieden bin. Ein anderer sagt vielen Dank für die Arbeit und die bisherigen Leistungen. Wieder ein anderer Danke an dich und deine Bube für die geilen Hallenauftritte oder auch Danke an Walter Prath für die gute Arbeit. Wir stehen auf einem Abstiegsplatz. Bist du überrascht über solche Statements, Walter?
Ja, überrascht ja, andererseits nein, weil es hat von Anfang an irgendwie schon ein Umdenken stattgefunden. Die Fans allgemein haben verstanden, wie schwierig es dieses Jahr sein wird und haben auch die Leistung der Mannschaft honoriert. Und jetzt gerade diese Hallenrunde, die also jetzt als Zwischenspiel in den Winter reingekommen ist, die hat allen gut getan, also uns sowie dem Verein und auch den Fans. Und es war schöner Fußball, das waren aber auch irgendwo schöne Events mit Erfolgen am Ende. Und das war eigentlich ein schöner Auftakt für 2010. Und ich hoffe, dass es auch etwas Mut macht für die restlichen Spiele und dass wir das Klassenziel erreichen.
Ja, ich möchte in unserem aller Namen mich da gerade anschließen und auch ein herzliches Dankeschön sagen für die bisher geleistete Arbeit. Ich denke, der Dasch schließt sich da an, oder Dasch?
Ja, selbstverständlich. Erstmal hallo. Ja, mit dieser Einstiegsfrage hat der Ivo gleich die ersten 3, 4 hier oben abgehakt. Nehme ich mal die vom Master Maurer noch ganz allgemein, Walter, wie beurteilst du den sportlichen Weg vom Sommer bis jetzt?
Ja, der sportliche Weg von der Entwicklung der Mannschaft, man muss ja immer sehen, wir haben einen totalen Umbruch gemacht. Wir haben also teilweise einen Spieler aus der letzten Runde noch auf dem Platz gehabt. Also mit 17 Neuzugängen in die Runde zu gehen, das ist also schon eine extreme Umstrukturierung. Und wir hatten aber zeitweise sehr, sehr gute Spiele drinne, die wir vom Spiel her sehr, sehr gut bestritten haben, aber leider am Ende das Ergebnis nicht gepasst hat zu dem guten Spiel. Das ist das Einzige, was mich ganz einfach gestört hat, dass wir zu leichtfertig mit Chancen umgegangen sind und dass wir ganz einfach auch nicht das, was wir schon in den Händen hatten, behalten haben und es einfach wieder hergeschenkt haben.
Trotzdem der ganzen Lobeshymnen auf dich würden gern Pusteblume und PO, die Fragen fasse ich mal zusammen, ganz grob wissen, ob du erwartet hättest, dass die Fans trotz dieser dieses Tabellenplatzes ruhig geblieben sind und nicht den Kopf des Trainers gefordert haben, wie es eigentlich sonst oft so üblich ist. Woran liegt es deiner Ansicht nach? An deiner Verbundenheit vom Waldhof oder woran liegt es?
Ja, ich denke, die Fans haben das, was ich eben schon gesagt habe, verstanden, was wir uns dieses Jahr vorgenommen haben, dass der Verein aufgrund von materiellen Engpässen diesen Weg gehen musste mit vielen jungen Leuten und da brauchen wir eben Geduld und ich habe das bei den ersten Auftritten auch schon gesagt, dass wir wirklich immer wieder Geduld brauchen und es gibt mal Rückschläge und trotz allem ist es so, dass ich glaube auch jeder Fan gesehen hat, dass die Mannschaft alles gibt und die Bereitschaft der Mannschaft, Spiele gut zu bestreiten oder erfolgreich zu bestreiten, die war immer zu sehen. Das heißt also, die Mannschaft spielt ehrlich und Ehrlichkeit ist also ein ganz wichtiger Teil dieses Sportes und da gibt es eben noch die klare Identifikation, wenn hier ehrliche Leistung abgeliefert wurde und teilweise eben das Ergebnis nicht gestimmt hat, da sind die Fans trotzdem noch bereit, das zu akzeptieren.
Die Hallenturniere sind sehr gut gelaufen, du hast schon selber gesagt, man hofft damit, dass es einen Schub mit in die Saison genommen wird. Was passiert jetzt, wenn das erste Spiel verloren wird? Ist es dann alles Makulatur?
Ja gut, es gibt ja noch mehr als nur ein Spiel und wir versuchen natürlich, wenn wir jetzt in Bochum gewinnen, man hat ja gesehen, Bochum hat schon das erste Spiel bestritten, hat also 4-1 Preußen Münster mal nach Hause geschickt, sind auf dem dritten Platz, also das ist ja schon eine der guten Mannschaften. Trotz allem, wir fahren egal wohin, nicht um irgendwelche Punkte zu machen, also einen Punkt, sondern wir wollen überall, wo wir sind, gewinnen. Und wenn wir das schaffen, ist es gut. Und wenn nicht, dann müssen wir uns Gedanken machen, warum. Und ich hoffe aber trotz allem, dass man auch auf, durch die Ergebnisse der Vorrunde und auch das Ende, wo wir in Leverkusen oder in Münster sehr, sehr positive Spiele geliefert haben und leider zum Schluss Siege wieder hergegeben haben, dass man trotzdem gesagt hat, okay, das darf uns nicht passieren und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass die Mannschaft da
ja, wobei hat. Es ist ja dann gleich eine Woche später drauf wieder passiert.
Ja, okay, aber das sind Dinge, da macht in dem einen Spiel macht einer auf einmal irgendeinen Fehler und dann denkst du, naja, okay, so, versucht das zu wegzubringen und im nächsten Spiel läuft alles wunderbar, die Mannschaft spielt gut, auf einmal macht ein anderer einen Fehler. Das ist halt nun mal das Problem, wenn man mit jungen Leuten arbeitet, dass die ganz einfach in ihrer Leistung nicht so konstant sind. Und das ist, ich will das mal in einem Spruch sagen, den mein ehemaliger Trainerkollege Uwe Klimaszewski gesagt hat, der hat also seinerzeit erzählt, Jugend ist eine Krankheit, die im Laufe der Jahre vorübergeht. Das heißt also, junge Leute lernen und dann irgendwann sind es eben keine jungen Leute mehr und dann werden sie auch nicht mehr wie junge Leute behandelt, sondern dann sind es eben etablierte Spieler und von denen erwartet man ganz einfach auch eine gewisse Qualität und auch eine gewisse Sicherheit.
In dem Zusammenhang möchte der Teloke wissen, ob du seine Hoffnung teilst, dass ein halbes gemeinsames Jahr Spielpraxis und eine komplette gemeinsame Vorbereitung dazu führen, dass wir ein Stück in der Rückrunde stabiler und erfolgreicher sein werden, um die Klasse zu halten.
Ja, das deckt sich eigentlich auch mit meiner Hoffnung und auch mit meinen Eindrücken, die wir jetzt in den letzten Wochen sammeln konnten. Und da bin ich eigentlich auch der gleichen Meinung wie er.
Okay, nichtsdestotrotz haben wir in den letzten 7 Spielen zwar nur 2-mal verloren, jedoch 5-mal unentschieden gespielt und kein einziges Spiel gewonnen. Unser letzter Sieg datiert vom 24.10. des letzten Jahres, ist also mehr als 100 Tage jetzt her. Spielt so ein Absteiger?
Ein Absteiger, das weiß man ja nie. Abgestiegen wird die immer am letzten Spieltag. Also am Ende wird zusammengezählt. Und wenn man natürlich auch sieht, wie eng die Tabelle ist, wenn wir mit 4 Punkten mehr sind, wir glaube ich 9. Mit 6 Punkten mehr sind wir glaube ich 7. oder sowas ähnliches. Das heißt also, wir sind ja immer noch in Reichweite der Nicht-Abstiegsplätze und da sehe ich also schon die Möglichkeit, dass wir das auch schaffen.
Okay, du hast es gerade angesprochen, wir haben die Spiele in Gladbach, Mainz und Trier sowie zu Hause gegen Saarbrücken durch Tore in den letzten 5 Minuten verloren. In den letzten beiden Spielen haben wir in Münster und in Leverkusen in den letzten 5 Minuten noch den Sieg hergeschenkt. Insgesamt wären das 8 Punkte, die wir in den letzten 5 Minuten verloren haben, die uns vielleicht dann am Ende der Saison auch fehlen. Ist die junge Mannschaft hier nicht clever genug? Und was kannst du als Trainer irgendwie dafür tun, dass sie konstanter spielt, auch in den letzten Minuten?
Ja, es ist halt so, dass es natürlich die fehlende Cleverness ist. Ich meine, einer, der 19 ist, der kann nicht so viel Erfahrung haben wie einer, der 29 ist. Und wenn man andere Mannschaften sieht, also etablierte Mannschaften, die mit uns jetzt vergleichbar sind, also nicht die U23-Mannschaften der Bundesligisten, dann haben die überwiegend erfahrene Spieler. Da verdient zum Beispiel ein Spieler das Zehnfache von unseren Spielern. Und das ist natürlich eine Qualität, die wir ganz einfach uns auch überhaupt nicht leisten können. Und darum haben wir, der Günther Seber in erster Linie, eine Mannschaft zusammengestellt mit vielen jungen Leuten, wo man sagen, okay, da gibt es sicher Entwicklungen. Und man muss auch mal sehen, Entwicklung auch von so einem Nico Jülich, die ist also trotzdem stetig weitergegangen und so weit, dass eben auch Bayern München auf ihn aufmerksam geworden ist und gesagt hat, okay, der Junge ist für uns interessant. Also da sind wir trotzdem auf einem guten Weg und jetzt muss natürlich zu den Entwicklungen der Spieler als kompaktes auch das Ergebnis der Mannschaft hin.
Ich möchte mal kurz erzählen, wie das ist, wenn man am Ticker so ein Spiel verfolgt und alle Minute aktualisiert und dann sieht man, dass in den letzten 5 Minuten der Sieg aus der Hand gegeben wird. Da ist man dann kurz davor, die Tastatur ins Diskettenlaufwerk zu treten. Und wenn man dann so im Forum rumschaut, dann gibt es eine ganze Menge spezielle Trainer, also Forumstrainer, die dann sich in Ergüssen übergehen, warum Walter Brath denn eigentlich so spät wechselt und da so, sag ich jetzt mal salopp formuliert, dem Trainer mangelndes taktisches Verständnis unterstellen. Was entgegnest du den Leuten?
Ja gut, das ist ja immer Sache, wie man das sieht. Und wenn ich jetzt 5 Minuten vor Schluss eine intakte Mannschaft habe, die auch gut spielt und ordentlich spielt, und dann eben einer irgendwie einen Bock schießt und dann der also nicht irgendwie voraussehbar ist, und dann kann man ja das nicht irgendwie ausschließen, weil du kannst 1 Minute vorher nicht wissen, dass er 1 Minute später das Ding macht. Und das hat also mit Wechseln gar nichts zu tun, und das ist vielleicht etwas zu einfach auch. Man macht ja die Wechsel in den letzten Minuten eher, um Zeit zu gewinnen, und aber mittlerweile machen die Schiedsrichter hinten dran jeweils für jeden Wechsel 1 Minute mehr. Und dann ist es nicht unbedingt immer so viel. Und wenn ein Spieler in ein intensives Spiel reinkommt, ist es sehr, sehr schwer, den Rhythmus zu finden. Also die Spieler, die jetzt als Auswechselspieler reinkommen, die sind nach 3 Minuten meistens blau angelaufen, weil sie eben das Tempo im Moment nicht gehen können, was die anderen gegangen sind.
Heißt das indirekt, dass der zweite Anzug nicht richtig passt?
Ja gut, wir haben natürlich schon unsere Grenzen im Kader, das wissen wir ja auch. Und wenn dann noch ein paar Spiele ausfallen, wie das uns jetzt in der Vorrunde die ganze Zeit ja begleitet hat, dann kommen natürlich Spieler zum Einsatz, die vielleicht im Moment noch nicht in der Lage sind, in der Regionalliga eine gute Rolle zu spielen. Und dann wären wir sicher nicht besser, als wir vorher waren.
Übrigens, nehmt es uns nicht übel, dass wir jetzt nicht unbedingt immer erzählen, wer die Fragen hat, gestellt hat. Also die ich jetzt gestellt habe, war eigentlich so mehr oder weniger vom Ladenburger und so gestellt. Ladenburger, verzeih es mir, dass ich das einfach so im Gespräch übernommen habe.
Ivo? Ja, wenn wir gerade bei den Fragestellern sind, Master Maurer möchte wissen, wie viele Punkte wir deiner Meinung nach brauchen, um nicht abzusteigen.
Ja, also ich denke, dass wir schon so zwischen 35 und 40 Punkte brauchen. Das ist so eine klassische Zahl, und die werden wir auch benötigen. Ja. Weil man sieht ja, wir sind knapp dran. Bonn ist auch nicht weit weg von uns. Die einzige Mannschaft, die im Moment sich etwas nach unten abgesetzt hat, ist Wormatia Worms. Und alle anderen, die sind noch dran, um versuchen, in der Klasse zu bleiben. Und man sieht es auch jetzt an den Wechsels, an den Transfers im Laufe der Winterpause, dass eben jeder Verein eben versucht, doch noch das Klassenziel zu erreichen. Und dementsprechend haben sie nochmal Geld in die Hand genommen.
Ja, dazu kommen wir später nochmal, um uns den Kader zu kümmern. Die Frage vom PO, die auch meine Frage so ein bisschen wäre, ist: Wo würden wir mit dieser Mannschaft in der Regionalliga Süd stehen? Manchmal, wenn ich so die Tabelle vergleiche, dann traue ich der Südliga doch ein bisschen nach. Du auch?
Ja, ich meine, das ist zwar jetzt einfach zu sagen, die Südliga ist für meine Begriffe etwas schwächer. Ja, vom gesamten Niveau her ist er etwas schwächer. Und wenn man sportlich irgendwas erreichen will, muss man in die schwächste Liga reingehen. Ja, da geht's nicht um 3 Zuschauer hin oder 3 Zuschauer her, sondern es geht darum, ich muss in eine Klasse rein, wo ich ganz einfach so weit wie möglich nach oben rutschen kann.
Habe ich da einen Seitenhieb in Richtung Geschäftsstelle herausgehört?
Nein, das ist also kein Seitenhieb, das ist eine ganz klare Feststellung. Das ist nun mal so, dass man irgendwann eine Entscheidung getroffen hat und zweifellos ja auch interessante und lukrative Spiele jetzt dadurch bekommen hat. Aber man hat natürlich eins, wenn man jetzt so einen Umbruch gemacht hat, wie wir das gemacht haben mit den vielen neuen Spielern und den jungen Spielern, hat man natürlich da in dieser Klasse vielleicht ungleich schwerer als in der Regionalliga Süd.
Dann war es ein bisschen schade, dass du bei der einen Pro-Waldhof-Sitzung nicht dabei warst, weil ich war nämlich dort, und da war es so, dass der Herr Leib eigentlich noch gar nicht wusste, dass wir unter Umständen auch in die West wechseln konnten. Erst von Fanseite wurde das an ihn rangetragen und dann auch vom Verein aufgegriffen. Ich habe mir damals schon gedacht, in unserer Situation ist es vielleicht der ungünstigere Weg, wobei ich natürlich die West auch erheblich attraktiver finde und die Mannschaft in Süd auch ehrlich gesagt nicht mehr sehen kann. Aber so im Nachhinein könnte sich das dann unter Umständen schon als Boomerang erweisen, oder? Weil wenn wir absteigen, dann haben wir ja mal so richtig in die Kacke gegangen.
Ja gut, wir reden hier nicht von Abstiegen, wir werden auch nicht absteigen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber Entscheidungen werden irgendwann einmal getroffen, und da muss man auch dazu stehen, das machen wir. Und wir sind ja auch guten Mutes, und die Leistungen der Mannschaft, die haben sich im Prinzip ja auch ganz klar nach oben entwickelt. Und deswegen ist dieser Wechsel in diese Westgruppe für uns zwar schwerer, aber wir werden auch in dieser schweren Gruppe das Klassenziel erreichen.
Du hast gerade gesagt, du bist dir sicher, dass wir nicht absteigen. Da passt prima die Frage vom Hallo Genscher. Wir steigen nicht ab, weil?
Ja, weil die Mannschaft genügend Qualität hat, um in der Klasse drinnen zu bleiben. Und weil ich ganz einfach auch der Überzeugung bin, jetzt auch mit den Ergänzungen, die wir jetzt noch dazu gekriegt haben, dass die Mannschaft im Gesamten, also von die Breite des Kaders, dass wir da besser geworden sind und auch die eine oder andere Verletzung, die wir jetzt hatten und die immer wieder mal kommen kann, vielleicht besser kompensieren können, als es in der Vorrunde der Fall war.
Okay, unser kommender Gegner Bochum hat gerade ein Nachholspiel mit 4:1 gegen Preußen Münster gewonnen. Wie siehst du unsere Chancen im kommenden Auswärtsspiel in Bochum?
Ja, jedes Spiel ist ein anderes Spiel. Das heißt also, Bochum, wir haben in der Vorrunde Bochum, da waren sie auch Dritter, zu Hause derart an die Wand gespielt und haben leider die Riesenchancen nicht verwehrt und haben leider nur ein 1-1 gemacht. Der Trainer, der ist mir schier um den Hals gefallen und hat gesagt, okay, sind wir froh, dass wir nicht hoch hier, dass wir nicht abgeschossen worden sind. Nur das hilft ja gar nichts. Aber es ist so, die Mannschaft wird also auch in Bochum so auftreten, dass sie versucht, das Spiel dort erfolgreich zu bestreiten und wir haben eigentlich außer dem Spiel in Bonn, was eigentlich irgendwie ein bisschen ein kollektiver Blackout war, kaum ein Spiel gehabt, wo jetzt eine Mannschaft uns auseinandergenommen hätte und da bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass es in der Rückrunde nicht der Fall sein wird.
Gut, ich würde gerne mal zum Kader übergehen. Unser fleißiger Fragesteller, Hallo Genscher, möchte ganz gern von dir wissen, auch Tareks Frage geht in dieselbe Richtung, wie sind die beiden neuen Spieler, Lukas Oppermann und Patrick Huckle, gecastet worden? Das heißt, wer gab den Hinweis, wurden die beobachtet, wie kam es denn dazu?
Ja, es ist ja so, dass natürlich mittlerweile jeder Spieler Berater hat und die Berater sich auch melden bei den Vereinen und wenn irgendwo ein Spieler gerne wechseln möchte und dann kommen diese Gespräche zustande und so waren eben die Anfragen beim Günter Sebert, angefangen mit dem Lukas Oppermann, der eben in Heidenheim nicht so zum Zuge gekommen ist, wie man das eigentlich gedacht hatte. Und dann haben wir eben versucht, das irgendwie für uns möglich zu machen. Der Lukas Oppermann hat ja gegen Waldhof schon gespielt, als er noch in Aschaffenburg war. Und alle haben ihn eigentlich in sehr, sehr guter Erinnerung gehabt, weil er so ein sehr schneller und auch ein technisch beschlagener Spieler ist. Da solche Sorte von Spielern können wir immer gut gebrauchen. Und
ich habe irgendwo gelesen, er hat in den letzten Jahren sehr oft gewechselt, war jetzt gerade mal ein halbes Jahr in Heidenheim. Muss man damit rechnen, dass es eher so ein schwieriger Typ ist, so ein Typ Stinkstiefel oder kleine Diva?
Nein, überhaupt nicht. Also der Patrick, im Gegenteil, der Lukas Oppermann ist eigentlich ein ganz ruhiger, vernünftiger Junge. Auch nicht weit weg hier von der Region, der ist ja aus dem Odenwald glaube ich überhaupt nicht, dass also diese Art von Spielern, die wir vielleicht in den Jahren vorher hatten, jetzt wieder dazugekommen sind.
Gut, Schredder geht ans Mikro.
Ja, hallo, ich bin auch da und habe dann auch gleich mal eine Frage zu dem Thema zu den beiden Neuzugängen, die ja denselben Spielerberater haben, der in Mannheim geboren wurde und der Jürgen Zips für den Waldhof gespielt hat. Ist das ein Zufall oder?
Ja, das ist ein Zufall, natürlich. Es ist nicht so, dass wir jetzt ausschließlich Spielerberater aus der Region nehmen, sondern es ist so, es geht ja um die Spieler, nicht um den Berater. Und wenn der Berater ganz einfach sich mal gemeldet hat und man redet über den einen oder anderen Spieler, dann kann es sein, dass man eben ins Geschäft kommt. Und andererseits kann es auch sein, du hast einen Berater, Gott weiß woher, und dann geht das Geschäft auch. Also es richtet sich eher nach dem Spieler, ob wir den brauchen können und ob wir dann einen Bedarf haben und dann fällt die Entscheidung.
Okay, aber im Prinzip lief es bei beiden so, dass sie beide angeboten wurden quasi und jetzt nicht man offensiv auf die Spieler zugegangen ist von Vereinsseite.
Nein, das ist, läuft ja auch nicht mehr so, dass also die Vereine die Spieler ansprechen, sondern es ist so, man kann überall im Internet sehen, welcher Spieler bei welchem Berater unter ist und dann nimmt man Kontakt mit dem Berater auf und dann läuft das alles seinen Lauf.
Okay.
Ja, zu Lukas Oppermann gibt es eine Menge Fragen. Theologe würde ganz gerne wissen, wie du die Rolle von Lukas Oppermann interpretierst. Ist es für dich ein klassischer Zehner oder soll er eher als Stürmer verwendet werden?
Ja, der Lukas ist also offensiv fast überall verwendbar. Der ist also beidfüßig, total, kann also rechts wie links spielen, kann also als Stürmer spielen und kann aber auch über die Außenbahn spielen, wo er also in Aschaffenburg auch gespielt hatte, dass er eben über die Außenbahn Richtung Strafraum geht.
Und unser fleißiger Fragesteller, hallo Genscher wieder mal, ist Lukas Obermann tatsächlich ein Schweindolski?
Ja gut, dieser Begriff, den habe ich also auch schon gehört, das ist neu für mich, Schweindolski schwer zu sagen. Der Lukas hat jetzt ein paar Einheiten bei uns gemacht und man hat also schon gesehen, dass er ein sehr, sehr beweglicher Spieler ist, dass er technisch beschlagen ist und dass er also auch trotz allem links wie rechts ein gutes Fund im Schuh hat. Und also mir ist er lieber als der Podolski zum Beispiel.
Okay, dann wechseln wir nochmal zum nächsten Neuzugang über. Der Patrick Rugler wird der um die Position, auf der der René Schwall spielt, als linker Verteidiger, da sich einen Fight mit René bieten oder soll er ein bisschen offensiver eingesetzt werden? Wie ist das da geplant, auf welcher Position?
Ja, also der Patrick ist eigentlich ein gelernter Verteidiger, kann aber auch im defensiven Mittelfeld spielen. Und wir haben ja den René in der Vorrunde quasi durchgeschleift. Er hat ja permanent nur Schmerzen gehabt und hat Tabletten genommen und Spritzen gekriegt und alles Mögliche. Und wir haben ganz einfach gesagt, okay, wir müssen da jetzt, wenn wir die Möglichkeit haben, auch mal reagieren. Und wir haben zwar mit dem Patrick Haag noch einen jungen Mann, der aber mehr vorne spielt, der zur Not hinten spielen kann, aber ein gelernter Abwehrspieler ist eben gelernter Abwehrspieler und das gibt ganz einfach mehr Ruhe und Sicherheit, als wenn man jetzt irgendwie einen Stürmer nach hinten umfunktioniert und dann kommt irgendwann der Stürmer durch und dann steht er eben vorne und statt hinten. Ne?
Okay. Gerade mal jetzt abschließend dazu, also wenn der Rennenspall fit ist dann der Patrick Hugle auf der Bank oder wie
sieht das? Ja gut, das ist eine Sache, die ergibt sich aus den ganzen Trainingseinheiten und man muss wie gesagt sehen, der Renner ist nach wie vor noch nicht hundertprozentig schmerzfrei. Und deswegen, also jetzt, wenn wir spielen müssten am Wochenende gegen Bochum, könnte der René Schwall nicht spielen.
Okay. Ja. Wo liegt in deiner Ansicht nach die größte Schwachstelle im Kader? In welchem Bereich?
Ja, also von den Spielen, die wir in der Vorrunde gemacht haben, war eigentlich die größte Schwäche die, dass wir viele Chancen rausgearbeitet haben und die eben nicht genutzt haben. Ja, wir haben also wirklich große Chancen, die auch relativ einfach normal zu verwerten sind, durch eben mangelhafte Chancenauswertung nicht genutzt.
Das heißt, wir brauchen einen Stürmer.
Ja, wir brauchen Stürmer. Natürlich ist es so, die richtigen guten Stürmer, die sind für uns natürlich nicht realisierbar. Und wir haben mit dem Daniel Reuler oder mit dem Giuseppe Burgio Spieler, die eben da vorne ihr Werk verrichten sollen. Und wir sind eigentlich mit dem Daniel Reuler beispielsweise sehr zufrieden, weil er sehr, sehr viel für die Mannschaft einbringt. Aber Daniel, dem passiert dasselbe, was also anderen Spielern auch passiert. Er schießt immer den Ball eben nicht ins Tor hinein. Aber wir haben auch schon gesehen, dass wir, ob der Patrick Haag oder andere Spieler, dass die riesen Chancen hatten und frei vor der Kiste stehen und eben dann die Bälle nicht unterbringen. Und mir ist es ohnehin lieber, dass man jetzt sagt, okay, nicht nur 1-2, die schießen die Tore, sondern wenn wir ob rechts oder Mitte oder links Spieler haben, die eben auch immer aus der zweiten Reihe zum Abschluss kommen, dann ist mir das lieber, weil da sind wir flexibler. Und jetzt mit dem Lukas Obermann ist ja so, der Lukas kann also auch in den Strafraumbereich hineinkommen, also als hängende Spitze oder auch als linke Spitze kann er in den Abschluss kommen und Tore machen.
Lohne würde in dem Zusammenhang ganz gern wissen, diese Geschichte mit Obermann haben wir jetzt ein bisschen abgeklärt, dass er eben auch vorne spielen kann. Er würde ganz gerne wissen, ob generell angedacht ist, auf einen Ein-Mann-Sturm umzustellen.
Ja gut, also das mit den Systemen, das ist ohnehin so eine Sache für sich. Also ich meine, wenn man sich immer ein bisschen im Fußball die internationalen Mannschaften anguckt, dann findet man selten noch Mannschaften, die absolut so zwei richtige Zwei-Stürmer haben. und auch spielen. Oftmals ist es eben so, dass man eine Stoßspitze hat, wie man sie nennt, der als Anspielstation dient und dann kommen aus dem Mittelfeld 4 oder 5 Spieler nachgerückt. Und wenn man letztendlich dann 5 bis 6 offensive Leute hat, ja, die alle Tore machen können, dann ist es ja mehr, als wenn ich sage, ich habe 2 Stürmer, die stehen im Strafraum rum und die werden eben von ihren 2 Innenverteidigern zugedeckt. Die sind also einfacher zu kontrollieren, als wenn einer von hinten aus dem Mittelfeld nach vorne geht und eben selbst die Chance sucht.
Woran lag es jetzt aber konkret, dass kein Stürmer geholt wurde, obwohl mit dem Oliver Heil einer abgegeben wurde?
Ja gut, es ist natürlich immer eine Sache Angebot und Nachfrage, beziehungsweise was ist für uns realisierbar? Wir sind nach wie vor finanziell in gewissen Zwängen und können nicht irgendwo rumblättern wie in der Speisekarte, sagen, den hätte ich gerne, den hätte ich gerne, sondern wir müssen sagen, okay, das ist realisierbar oder nicht. Und andererseits ist es so, die guten Stürmer sind nicht auf dem Markt. Mhm. Es sind ja in der Regel die Spieler auf dem Markt, die irgendwo Probleme haben oder die eben auch das Tor nicht treffen. Und wenn wir einen abgeben, der das Tor nicht getroffen hat, und holen einen, der das Tor nicht getroffen hat, dann haben wir uns... Das ist kein großen Vorteil.
Okay, also quasi bevor man Notkauf macht, dann lieber eine Position, einen guten Spieler auf einer anderen Position.
Richtig, und mir ist es, wie gesagt, ja lieber, dass wir, ob jetzt Michael Reiter hat schon einige Tore gemacht und der Nico Jülich, der kann ruhig noch mehr Tore machen. Patrick Bauder hat Tore gemacht und gut, der Roger, der hat jetzt weniger gemacht, aber der Haag, der hat auch schon mal ein Tor gemacht. Und wenn der Lukas Oppermann jetzt noch dazukommt, dann sind das 4, 5 Mann, die alle Tore machen können. Giuseppe Burgio oder Daniel Reuler oder beide, das ist ja auch eine Sache, die können Tore machen. Der Daniel hat ja mit die meisten geschossen, der Giuseppe weniger. Beim Giuseppe ist es eben so, dass er oftmals etwas zu kompliziert spielt. Das hat man ja in Trier gesehen, wo er den Ball nur in die Ecke schieben muss und hat er gemeint, er müsste noch was Besonderes machen, was Italienisches. Und dann war es eben vorbei mit der Kiste. Ne?
Okay, also im Prinzip die Last lieber auf mehreren Schultern verteilen, als jetzt einen Granatenschirm.
Ja, absolut, okay. Ja.
Der Ivo, der jetzt gerade nicht da ist, der würde ganz gerne noch wissen, ob Nassim Banuas, nicht ob, sondern er hat festgestellt, dass Banuas als neuer Spieler sofort einen Stammplatz bekommen hat. Er würde auch ganz gerne wissen, wie es zu dieser Verpflichtung kam und ob du zufrieden bist mit seiner bisherigen Leistung.
Ja, wir haben ja durch die Verletzung von dem Norbert Kirschner, die sich also auch über viele Wochen hingezogen hat, irgendwann mal nach Abwehrspieler Ausschau gehalten und dann ist uns Nassim Banuas angeboten worden und dann haben wir dann im Training gehabt und er hat im Training eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Ist also ein sehr, sehr schneller Spieler, auch sehr, sehr aggressiv und auch hart im Zweikampf. Es tut uns gut und ergänzt sich auch sehr gut mit dem David Chabo, der für mich ja ganz einfach in der Vorbereitung oder in der Vorrunde eigentlich der Spieler war, der sich am meisten entwickelt hat. Ja, da hat ja keiner mit gerechnet, dass er so eine Rolle spielen kann und das hat er eigentlich sehr, sehr gut gemacht und es ist ja, er ist mehr der Ruhige und der Nassim ist mehr der Aggressive und das ist eigentlich ein gutes Zusammenspiel und ich bin eigentlich mit dem Nassim bis jetzt gut zufrieden. Und das Tor jetzt, was er in Münster da, das Eigentor, das war eigentlich nicht seine Schuld, da ist er eigentlich irgendwie ein bisschen dumm hingekommen.
Er ist nichtsdestotrotz verletzt, hast du vorhin gesagt. Insgesamt haben wir sehr viele Verletzte. Wie sieht's denn aus, wenn wir momentan eine spieltaugliche Mannschaft zusammenstellen können?
Ja, also
morgen gegen Bochum ging?
Ich bin froh, dass wir morgen nicht gegen Bochum spielen müssen oder am Samstag, weil uns fehlt die komplette Innenverteidigung. Der Chabo ist jetzt mit Magen-Darm-Geschichte krank. Und Nassim Banuas hat also eine Muskelfasergeschichte, die noch nicht hundertprozentig ausgeheilt ist. Und der Norbert Kirchner ist hier nach wie vor mit seinem Schambeinödem außer Gefecht, sodass wir im Moment also mit Uwe Repolz oder vielleicht sogar mal so ein Christopher Hock nach hinten Dinge in den Vorbereitungsspielen ausprobieren müssen, um irgendwie aus der Not heraus vielleicht für das erste Punktspiel so zu reagieren.
Du hast gerade Roger Pardon ins Spiel gebracht. Dazu eine Frage von Pusteblume, die mich auch schon brennend interessiert. Du hast ihn ja am Anfang der Saison als zweitligatauglichen Spieler bezeichnet. Er wurde praktisch mit einem finanziellen Kraftakt noch auf den letzten Drücker verpflichtet. Und dann ist er nach anfänglich guten Spielen noch eher in der Versenkung verschwunden. Wie bist du mit seiner Leistung zufrieden? Bist du eher enttäuscht oder machst du dir Hoffnung, dass er bald wieder zweitligatauglich spielt?
Ja gut, es ist so, bei Spielern, die also nicht direkt hier aus der Region sind, also auch ausländische Spieler, die auch eine andere Mentalität haben, die haben oftmals Probleme mit der Anpassung und das war bei ihm ja auch so, der hat sehr gut gespielt, da hat die Familie gefehlt und die war in Paris und dann ist er immer hin und her und er war also mit dem Kopf nicht da, wo er hätte sein sollen. Und da hat er auch ganz einfach die Form verloren und deswegen war er eigentlich auch aus dem Spiel raus. Und jetzt ist aber alles vollzogen, die Wohnung hier ist also da und Familie ist da, Kinder sind da und dann ist es für ihn schon besser. Und aber man muss solchen Spielern schon mal eine gewisse Zeit lassen. Und da bin ich auch trotzdem froh, dass jetzt mit dem Patrick Haag so ein Pendant da war, der ihn dann auch in dieser Zeit recht ordentlich ersetzt hat. Und jetzt gerade in den Hallenspielen hat der Roger sich wieder sehr, sehr gut im Vordergrund gespielt. Und es spricht nichts dagegen, dass er jetzt wegen mir auch in Bochum zum Einsatz kommen kann.
Dann hoffen wir mal, dass er wieder einschlägt wie in der Vorrunde. Jetzt kommen wir zum weiteren interessanten Spieler im Kader. Der Hallo Genscher hat eine Frage dazu. Christoph Babbat, wie geht's da weiter? Oder wird er trainieren?
Ja, aber Christoph, das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die unangenehmste Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Der Christoph hat ja seinen Vertrag quasi erstritten. Er hatte einen Vertrag und er hat also darauf bestanden, dass dieser Vertrag auch eingehalten wird von Seiten des Vereines. Und dann war er ja auch, weil er gesagt hat, er will dann auch als Spieler eventuell zur Verfügung stehen, war er auch im Training da, hat bei uns mittrainiert und hat einige Einheiten mitgemacht, was auch etwas einfache Einheiten waren von der Belastung her. Und aber selbst in diesen Einheiten hat er große Probleme gehabt mit dem Tempo und musste dann immer wieder Pausen einlegen und da haben wir ihm ganz einfach schon mal die Frage gestellt, ob er der Meinung ist, dass er in der Lage ist, überhaupt noch mitzuspielen, weil er ein halbes Jahr offensichtlich weniger gemacht hat als ein Spieler, der unbedingt in den Kader einer Regionalliga-Mannschaft hinein will. Er kam also mit einem relativ desolaten Zustand zu uns zum Training und war nicht in der Lage, die Belastung der Mannschaft mitzumachen. Und dann war es eben so, dass er sich dann anschließend krank gemeldet hat. Das, was er im Laufe des letzten Jahres ja auch gemacht hat, hat sich krank gemeldet und als dann die Krankmeldung jetzt vorbei war, ab Montag wäre er dann wieder normalerweise da gewesen und da kam eben die neue Krankmeldung und das ist offensichtlich jetzt die neue Art, wie man Verträge quasi aussitzt oder wie oder was und wir als Verein sind da machtlos. Es ist halt leider eine Lücke in dem ganzen System, dass man ganz einfach auf die Art und Weise auch sein Geld verdienen kann.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, schon lange nichts mehr von Örum gehört. Was ist eigentlich mit dem?
Ja, Örum ist also dauerhaft verletzt oder krank und den genauen Stand der medizinischen Situation die ist mir nicht bekannt. Auf alle Fälle ist es so, dass er verletzt nicht zur Verfügung steht.
Die Ivo zeigt auf meine Uhr. Was willst du mir sagen, Ivo?
Dass wir noch nicht mal die Hälfte der Fragen gestellt haben und nur noch knapp 20 Minuten haben.
Wenn es halt interessant ist, was soll ich schon machen? Alle, gleich weiter. Hallo Genscher wieder mal. Der hat offensichtlich mitgekriegt, dass einzelne Spieler von den Fans verbal angegriffen wurde, namentlich Daniel Reule. Und er würde ganz gern wissen, was du davon hältst.
Ja, also ich meine...
Hat der Daniel dir das erzählt oder kommt er dabei und sagt, irgend so ein Arschloch hat mich umgemacht oder was?
Nein, habe ich also jetzt nicht mehr gekriegt. Ich weiß auch gar nicht, wann das gewesen sein soll.
Letztes Heimspiel vor der Winterpause, um es zu konkretisieren.
Nein, habe ich also nicht mehr gekriegt. Er hat ja nichts gesagt und spricht ja für ihn, dass er manche Dinge auch mal aushält. Und man muss auch die Fans manchmal verstehen, darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und das ist auch irgendwann am nächsten Tag wieder vergessen und es darf nicht persönlich werden, ja, ich meine, es gibt immer mal Sachen, wo die Fans sich ärgern, zu Recht ärgern und nur soll es nicht irgendwie so sein, dass einer persönlich beleidigt wird, das gehört ganz einfach nicht dazu, genauso wenig wie irgendwelche materiellen Angriffe von außen irgendwo, wo irgendwelche Dinge reingeschmissen werden, das sollte auch tunlichst unters bleiben.
Wenn wir jetzt gerade beim Daniel Reule sind, der hat ja relativ gut gespielt in der Halle, habe ich zumindest so mitgekriegt und wie ist er denn jetzt drauf? Mir kam er ehrlich gesagt so ein bisschen so geknickt vor und nicht ganz zufrieden mit der Situation, besonders viele Tore hat er auch nicht geschossen. Mir fällt da meistens auf, dass er sich da auf dem Platz ziemlich aufregt, wenn irgendwas nicht klappt und mal nach links und rechts gleich rummotzt.
Ja, also der Daniel...
Wieso grinst du, wenn ich die Frage stelle?
Der Daniel, den zeichnet ja eins aus, dass er sich wirklich aufreibt und wirklich alles aus sich rausholt, was nur geht. Und oftmals macht er zu viel für die Mannschaft und dann ist er am Ende der Dumme, dann fehlen ihm auch irgendwie die letzten Körner, wenn er vor einer Situation steht, dass er vielleicht irgendwie eine Chance ausnutzen kann. Und aber es ist halt so, dass wir eigentlich mit ihm ganz zufrieden sind und wir wissen ja, wer er ist, aber er hat sich also im Vergleich zu den vor zwei Jahren, wo er hier war, hat er sich also als Mensch absolut positiv weiterentwickelt und ich denke, er ist aber auch auf einem guten Weg und wird also auch wieder Tore machen, mehr als er in der Vorrunde gemacht hat.
Ivo nimmt wieder Platz, was heißt das?
Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Um mal die Sache mit dem Kader ein bisschen abzuschließen, stelle ich mal ein paar allgemeinere Fragen. Der Jack möchte zum Beispiel wissen, JAG oder wie auch immer, siehst du aus dem jetzigen A-Jugendkader oder aus der U23 einen Spieler, der eigentlich in die erste Mannschaft gehört, beziehungsweise an sie herangeführt werden sollte?
Also kurzfristig ist kein Spieler, weder aus der U23 noch aus der A-Jugend im Moment für uns ein Spieler, der uns helfen kann.
Okay, da fällt mir ein, heute wurde vermeldet, oder gestern bereits, dass Danny Blum aus der A-Jugend-Bundesliga zum SV Sandhausen gewechselt ist. Kannst du uns da kurz dazu kurz was sagen? Hast du da Einblick irgendwie?
Ja, natürlich ist mir das bekannt und man hat auch darüber geredet und es ist halt so, dass der Danny wohl in der A-Jugend nicht so zurechtgekommen ist, wie man sich das erhofft hat. Man hat ihn ja geholt, um ihn perspektivisch mit nach oben zu bringen, aber das hat in der A-Jugend nicht funktioniert und deswegen hat man auch von Seiten der Jugend den Vertrag aufgelöst und dann hat er eben einen Verein gesucht und jetzt ist er in Sandhausen untergekommen.
Okay, auch der JAG möchte wissen, ob denn in der Winterpause irgendwelche Vertragsverlängerungsverhandlungen gelaufen sind, beziehungsweise ob denn ein Spieler, dessen Vertrag ausläuft, von dir aus deiner Sicht unbedingt gehalten werden sollte.
Gut, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Also A ist es natürlich so, dass wir uns Günther selber nicht schon oft austauschen. Aber wir haben als erstmal jetzt eins gemacht. Wir haben versucht eben den Kader zu ergänzen, gerade mit dem Lukas Obermann und mit dem Patrick Huckle. Und die Dinge, was jetzt die neue Runde angeht, das heißt also auslaufende Verträge zu verlängern, das haben wir noch etwas hinten angestellt. Das wird aber dann jetzt im Laufe der nächsten 4 bis 6 Wochen beginnen.
Okay, du hast vorhin schon angedeutet, Nico Jüllich ist sich so gut wie einig mit dem FC Bayern München, mit der zweiten Mannschaft, da soll er zumindest spielen. Was kriegen wir?
Das ist also eine Sache, da wird es demnächst Gespräche geben. Da wird also der Günther Sebert mit dem Herrn Kern von Bayern München eben verhandeln und da wird man irgendwann mal auf den Punkt kommen, aber es gibt da keine Summe, die jetzt irgendwie festgelegt wäre, sondern es ist total frei verhandelbar und das irgendwie werden die zwei was rausbringen.
Wie siehst du denn Nikos Zukunft bei den Bayern?
Gut, das ist jetzt eine Sache, die ist dem Nico natürlich überlassen und ich wünsche ihm natürlich alles Gute. Ich fand, er hat sich also auch in diesem Jahr nochmal weiterentwickelt zum letzten Jahr und hat auch einen sehr, sehr guten Länderpokal oben in Duisburg gespielt, wo er also als einer der herausragenden Spieler eben dann auch gescoutet wurde. Und ein Spieler mit 19, 20 Jahren, wenn er die Möglichkeit hat, zu einem so großen Club zu gehen, der muss es ganz einfach machen. Und es ist ja so, dass jeder Spieler, der mal bei Bayern war, zu jeder Zeit in der Lage ist, auch einen anderen Verein wieder zu finden. Und man muss erstmal zu Bayern hinkommen. Und so viele können nicht zu Bayern gehen. Und deswegen muss man den Schritt auch machen.
Denkst du, dass, Entschuldigung, darfst gleich, denkst du, dass er bei den Bayern besser ausgebildet wird als bei uns?
Ah ja gut, das ist eine ganz andere Beanspruchung da. Der spielt also mit Besseren und trainiert mit Besseren und bei Bayern ist es natürlich auch durchgängig, dass durchaus, je nachdem wie die eigene Leistung sind, ein Spieler auch durchaus mal nach oben kommt. Und zwar jetzt mit dem Van Gaal ist natürlich ein Trainer da, der von Holland her gewöhnt ist, ganz junge Spieler auch mal dazuzunehmen. Und wenn man den Müller sieht, den hat ja vorher auch noch kein Mensch gekannt und er spielt auf einmal Stammspieler. Und wenn der Nico sich so weiterentwickelt und gute Spiele macht und nach oben ist alles möglich.
Gut, wir haben jetzt noch eine Menge Fragen querbeet. Fangen wir mal an, was mich auch ein bisschen persönlich interessiert. Pusteblume würde gerne wissen, an was du spontan als erstes denkst, wenn du an das Auswärtsspiel in Lautern denkst.
Ja, für mich ist in erster Linie wichtig, dass wir sportlich dort uns besser darstellen, als es hier im Heimspiel war. Das ist also ganz wichtig und das drumherum, also da mache ich mir als Trainer jetzt weniger Gedanken. Ich meine, ich kenne ja die ganze Situation auch aus meiner aktiven Zeit her mit Lautern, mit Waldhof und so weiter, aber es ist jetzt wichtig für uns, dass wir sportlich die Kurve kriegen und da wäre es halt eine geile Sache, wenn wir in Kaiserslautern was holen können.
Oh ja, das wäre echt eine geile Sache. Ja. Ich war früher nicht so dabei. So deine persönliche Einschätzung, war es früher genauso oder war es härter, was so das Umfeld anbelangt, also außenrum auf den Rängen und so weiter?
Ja gut, es war eine andere Zeit und alleine die Einflüsse von außen nach innen, auch medial, was also heute für ein Hype gemacht wird um Fußballmannschaften herum, Presse und so weiter, das ist ganz anders als zu unserer Zeit, aber die Spieler werden damit groß und deswegen ist es also nicht unbedingt so krass. Und jetzt diese Differenzen mit Lautern und Mannheim oder mit Waldhof speziell, das ist ja nicht so extrem, weil man ja nicht permanent gegeneinander spielt. Wir haben ja in der Bundesliga jedes Jahr zweimal gegeneinander gespielt und das ist ja im Moment nicht mehr der Fall, sondern wir haben jetzt nur diese zwei Spiele. Das ist natürlich auch für etwas hartgesottene natürlich ideales Becken, um sich mal wieder richtig die Kanne zu geben oder was auch immer. Und da haben wir aber jetzt gerade in dem Spiel zu Hause nicht unbedingt einen großen Vorteil gehabt.
Lassen wir das Thema jetzt dann auch mal beiseite. Wir haben noch ganz viele andere Fragen. Allerdings habe ich gerade von dir gehört, wir haben nur diese beiden Spiele. Heißt das, die steigen auf oder die steigen ab? Oder
nein,
oder wir steigen ab oder spielen wir nächste Saison definitiv wieder in der Süd? Oder wie hast du das gemeint?
Nein, das ist auch, ist ja theoretisch möglich, dass wir nächstes Jahr wieder in Süd spielen würden oder so oder können. Aber nein, ich meine nur ganz einfach, dass man jetzt in einer Runde spielt man gegeneinander, Vorspiel, Rückspiel. Und das ist sportlich aus Sicht eines Trainers natürlich ist in erster Linie wichtig.
Dann dazu noch, Pusteblume möchte, dass wir dir bitte ausrichten, beziehungsweise dass du der Mannschaft von ihm ausrichten sollst, dass er ziemlich sauer wäre, wenn wir in der Rückrunde wieder sowohl gegen Lautern als auch gegen Saarbrücken als auch gegen Essen nichts reißen.
Ja, also ich gebe das gerne weiter und ich schließe mich ihm also an. Ich bin also dann genauso sauer.
Ja gut, dann was haben wir da hinten noch für Fragen? Oh, Tarik, denk schon nächstes Jahr, auf welchem Tabellenplatz siehst du uns in der nächsten Runde, so denn wir denn die Klasse halten?
Ja gut, also da mache ich mir noch wenig Gedanken drum. Also mir ist es wichtig, dass wir erstmal dieses Jahr zu Ende bringen und das Klassenziel erreichen und dann gucken wir, dass wir den Kader entsprechend auch so darstellen können, dass wir vielleicht nächstes Jahr etwas mehr erreichen als dieses Jahr.
noch eine Frage von mir, jetzt auf die Mannschaft zurückzukommen. Ist die Mannschaft deiner Ansicht nach charakterlich so intakt oder gibt es Grüppchenbildung oder ist es so, dass man sich gute Hoffnung machen kann, dass die jetzt aufgrund der Erfahrung, die sie gesammelt haben und der Verstärkung, dass wir uns doch ein bisschen früher vom Abstiegskampf entfernen können als am letzten Spieltag?
Ja, also eins muss ich sagen, die Mannschaft hat ab der ersten Minute, wo wir miteinander gearbeitet haben, sehr diszipliniert und also auch sehr, sehr charakterstark gearbeitet in allen Bereichen, ob Training oder Spiel. Da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Es gibt keine Gruppen, die würde ich also auch nicht zulassen. Und das läuft also optimal und alles, was ganz einfach so im Laufe der Runde rauskommt, das kann man ja nicht unbedingt so theoretisch von vornherein beeinflussen. Ne?
Gajera, mein Gott, was sind das für ein Name mittlerweile? Der würde ganz gern wissen, wie viel von dir, von Walter Brat Trainer ist und wie viele Psychologe der die Mannschaft so auf Trab bringt.
Ja, das ist ja alles, du musst ja alles tun heutzutage, ja. Du musst mit den Spielern reden, ich bin jetzt einer der älteren Sorte, sag ich mal, aber das ist ja für die Spieler gut, die Spieler können zu jeder Zeit zu mir kommen und wir können uns über alle möglichen Dinge unterhalten, ich kann denen ja auch Lebenserfahrung vermitteln, kann denen sagen, wie Fußball geht, weil man das ja doch über viele Jahre das erlebt hat. Und natürlich bist du Trainer und musst den natürlich irgendwann mal um die Ohren hauen, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Das gehört auch dazu. Die arbeiten im Moment sehr, sehr hart, also laufen sehr, sehr intensiv aber das wird ohne Murren weggesteckt und ich denke, die Mannschaft geht auch gut vorbereitet in die Rückrunde rein.
Tarek würde gerne wissen, wie lange dein Vertrag noch läuft.
Mein Vertrag läuft am 30.06.2010 aus.
Ist da schon was geplant?
Keine Ahnung. Im Moment haben wir noch keine Gespräche in diese Richtung und können wir eventuell mal die nächsten Wochen machen.
Zum Präsidium frage ich dich jetzt lieber mal nix. Gibt's eins?
Ja gut, wir haben mit dem Gerhard Schall und mit dem Rainer Sparger zwei Leute aus dem alten Präsidium und dann ist es noch der Carla von Oppel hinzugekommen, dass also drei Personen den Verein nach außen hin vertreten und die müssen eben das Beste aus der Situation machen.
Beste Situation machen, gutes Stichwort. Hallo Genscher, würde ganz gerne wissen, wie deine Meinung zu der Trikotsponsorverlosung ist.
Ja gut, wenn man sieht, dass also 25.000 Euro erwirtschaftet werden konnten, dann ist es zumindest mal etwas, ist ja besser als nichts. Wir sind ja mit Kleinigkeiten schon zufrieden deswegen ist das also positiv und für die neue Runde sollte man ganz einfach etwas intensiver vielleicht noch dran gehen, um einen richtigen Trikotsponsor zu kriegen.
Ich habe mir mal neulich bei 3B erzählt, dass außer unserer ersten Mannschaft auch die U23 noch die U18 ohne Trikotsponsor auflaufen.
Ja, das ist richtig, stimmt. Habe ich auch festgestellt.
Ja, was sagst du denn dazu?
Ja gut, ich bin ja für die Sachen Sponsorsuche nicht unbedingt mitverantwortlich. Wenn ich das auch noch machen könnte, wäre es schlecht, ja.
Ist es schade, dass ihr Walters süffisantes Lächeln dabei nicht sehen könnt. Ein paar Fangfragen muss ich ihm schon stellen. Ne? Ivo?
Da passt vielleicht auch die Frage vom Nelson ganz gut. Der stellt nämlich die Frage, der Verein stellt dir 1 Million Euro zur Verfügung, die du egal...
Schon, du sagst, er stellt 1 Million Euro zur Verfügung, der Nelson.
Ja, das darf er auch gerne tun, beziehungsweise jeder andere auch, der es möchte. Also der Verein stellt dir 1 Million Euro zur Verfügung, die du egal wie nutzen darfst, um dem Verein, um mit dem Verein sportlich weiterzukommen. Was würdest du tun?
Ja gut, das ist eine schöne Geschichte. Also normalerweise träumt man das ja nur sowas und deswegen ist es nicht ganz einfach, sich mit dem Ding so auseinanderzusetzen. Aber ich sage mal so, wir sollten dann versuchen, schon qualitativ eine Mannschaft zusammenzustellen, die für die Perspektive sorgen kann, dass man irgendwann wieder mal 1-2 Klassen nach oben kann, weil das sollte das Ziel sein. Andererseits würde ich also auch diese 1 Million nicht sofort verbraten, sondern eben etwas Piano einsetzen, sodass also eine Mannschaft wachsen kann über 1-2 Jahre, um ganz einfach aus Stabilität zu haben.
Wenn wir schon bei den hypothetischen Fragen sind, Konter fragt, mal angenommen, du wärst Bundestrainer, wer wäre aktuell bei dir die Nummer 1 im deutschen Tor?
Ja, also mir von der Leistung, wenn er nicht anfangen würde zu spinnen, ist der Jens Lehmann nach wie vor noch der Beste.
Echt? Oh Gott.
Ja, aber er hat sich, was eben das Drumherum angeht, komischerweise irgendwie in einer Art verändert, die ich nicht verstehen kann. Er hat also 2006 sehr, sehr gute Leistung gebracht, kann dem Verein, wenn er entsprechend scharf an der Kantare gehalten wird, gute Leistung bringen. Und dann die anderen Jungen, ob Neuer oder Adler, das sind etwa, oder Wiese, das sind etwa alle so eine Kategorie. Und da kannst du einen Würfel schmeißen und kannst einen nehmen dazu.
Okay, da unsere Zeit langsam wirklich knapp wird, kehren wir, glaube ich, wieder zu unserem Verein zurück und zu dir. Da fragt der Nelson, wundert es dich, dass der SV Waldhof trotz der vielen Jahre in der Niederung des deutschen Fußballs immer noch verhältnismäßig viele Fans und Zuschauer hat?
Das ist ja das Tolle an der ganzen Sache, dass der SV Waldhof sehr, sehr viele Fans hat und das sind auch wirklich Fans. Also ich bin ja eher auch einer, der sagt, wir haben also Fans im positiven Sinne und nicht nur immer im negativen. Es wird ja gerne hier auch in Mannheim und in der Öffentlichkeit oder von den Sicherheitsleuten werden die Waldhof-Fans gerne in eine Ecke gedrängt. Und wir haben auch letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass also unsere Fans bei den Auswärtsspielen von den Sicherheitsleuten dort angenehm behandelt wurden und sich auch entsprechend verhalten haben. Also das kann funktionieren. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Wie ich in den Wald reinschreie, da kommt es also auch zurück. Und unsere Fans sind nicht nur schlechte, im Gegenteil. Wir freuen uns als Mannschaft und als Trainer, dass wir sie haben. Und gerade dieses Jahr hat gezeigt, dass also in diesem schwierigen Jahr die Fans absolut top hinter der Mannschaft stehen. Und da muss man manche Dinge auch mal geschehen lassen und muss auch irgendwie mal das eine oder andere vergessen.
Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
Nein, wir finden uns alle gut. Koma-Kolonne ist ganz zuversichtlich und fragt dich, wo du den SV Waldhof in den nächsten 3 bis 4 Jahren siehst. Er hofft dann mit dir in der 3. oder 2. Liga. Ich glaube, das ist ganz weit weg, oder?
Ja gut, wir müssen ganz einfach kleine Schritte machen. Wir haben jetzt seit der Insolvenz 2003 sind wir im 7. Jahr jetzt in der 4. Liga und das ist ganz einfach schon schwer und man hat damals eine Entscheidung getroffen, die war ganz einfach katastrophal. Also diese Leute, die damals die Entscheidung getroffen haben, die gehören ja geprügelt heutzutage noch. Und aber es ist
war eine Regellein oder wie war das?
Ja gut, das ist ja irgendwie, ja. Und jedenfalls ist es so, dass wir versuchen müssen, jetzt kleine Schritte zu gehen und Stück für Stück uns nach oben zu arbeiten und auch jetzt die Verbindung mit unserem Nachwuchs oder mit dem Nachwuchs in der ganzen Region. Ich will das nicht nur auf unseren Verein begrenzen, sondern es gibt überall gute junge Leute, die gerne beim SV Waldhof spielen wollen. Und der SV Waldhof ist nach wie vor eine gute Adresse. Und jetzt sieht man, dass also junge Leute hier beim Verein spielen können, Praxis kriegen und sich auch entwickeln können, letztendlich dann auch, wenn sie gut spielen, von großen Vereinen gescoutet werden und auch verpflichtet werden.
Der Nelson möchte wissen, in welcher Liga du den SV Waldhof eigentlich beheimatet siehst.
Ja gut, ich kenne den SV Waldhof ja eigentlich nur aus der 2. Liga und dass wir zwischendurch diese super Zeiten der 1. Liga hatten, okay, das war eigentlich für alle Leute überraschend in der damaligen Zeit, aber 2. Liga ist ganz einfach eine Sache, das wäre natürlich schon ein Traum, wenn man da wieder hinkommen könnte, weil das ist eben Profifußball und das ist nicht irgendwie Amateurfußball, selbst 3. Liga ist Amateurfußball und ob 3. oder 4. Liga, das gibt sich nicht viel.
Ja, wobei man sagen muss, dann muss auch schon im Umfeld noch sehr, sehr viel passieren. Ich kann mich gut daran erinnern, als du zu Rapolders Zeiten mit deinem privaten Auto und dem Gitter hinten dran über den Trainingsplatz gefahren bist, um den bespielbar zu machen, oder zumindest den Trainingsplatz bespielbar zu machen. Schon damals habe ich ernsthafte Befürchtungen gehabt, wie das mit dem Waldhof weitergeht. Und da war mal kurz davor, in die 1. Liga aufzusteigen. Seitdem ist es eigentlich nicht viel besser geworden.
Ja, das sind natürlich auch Dinge, die in der gesamten Struktur sind. Wir haben also eine städtische Anlage und da werden einige Dinge von der Stadt gemacht und dann einige Dinge von der Stadt nicht gemacht. Und wenn wir dann aber nicht hauptamtliche Leute im Verein haben, mit allen Equipments, die man ganz einfach braucht, und dann muss man irgendwie improvisieren. Und in einem Verein wie der SV Waldhof muss improvisiert werden. Da müssen die Leute mehr tun, als sie eigentlich auf dem Arbeitsplatz stehen haben.
Ich will mir die Zeit wegnehmen. Irgendwo habe ich irgendwo eine Frage gelesen, würdest du auch mal ins Präsidium gehen? Warst du schon fast überall? Warum nicht nochmal ins Präsidium?
Ja, ich habe das also schon, die Leute haben schon oft gesagt, ja, ich soll das doch machen, sollte mich aufstellen lassen, aber da habe ich jetzt noch keine Gedanken zu.
Der Präsi muss nicht gleich sein, also die werden ja gleich verschließen, aber so ein bisschen mitreden, also wir hatten euch einen Herr Spargerer, da hat man sich dann doch schon, hätte man sich gewünscht, dass auch mal Leute wären, die dann auch mal ein bisschen auf den Tisch schauen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist und nicht hinterher sagen, es war schade, dass ich mir hab die Butter vom Brot nehmen lassen.
Ja, also ich finde jetzt die Situation mit dem Günter Seber und mir im sportlichen Bereich eigentlich sehr gut und das lässt sich auch sehr, sehr gut miteinander arbeiten und wir sind auch, denke ich, von der Erfahrung, von der Kompetenz her gut und vertreten den Verein auch gut und alles andere ist es so, dass die Leute, die eben im Präsidium sind oder Geschäftsführung, die müssen ihre Arbeit genauso machen wie wir und dann funktioniert das irgendwann auch besser.
So, das war's nun aber wirklich. Für Termine bleibt leider keine Zeit mehr. Ich hätte gerne ein paar vorgelesen, vielleicht noch das Testspiel am Samstag, wenn ich darauf hinweise, wenn es denn stattfindet, wegen der Witterung, um 14 Uhr am Alzenweg draußen gegen den SSV Reutlingen. Vielen Dank an Walter Brath, der uns heute Abend hier zur Verfügung stand. Ansonsten hört ihr unsere Sendung am Mittwoch, unsere nächste Sendung am Mittwoch, den 3. März um 20 Uhr, wie immer. Vielen Dank auch den Leuten da draußen, die ihre Fragen gestellt haben. Und am Mikrofon waren heute der Dash, der Schreder
und der Ivo.
Radio. SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.